The Pioneer Morning Briefing mit Gábor Steingart.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gábor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam und kraftvoll in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 20. April. Und falls Sie uns gerade über Spotify oder Apple Podcast hören, dann freuen wir uns und sagen Dankeschön. Noch mehr freut sich das Pioneer-Team, wenn Sie uns bewerten. Am besten natürlich mit 5 Sternen. Und dann diesem Podcast folgen. Wir steigen in den Podcast-Charts dadurch auf, können neue Hörer auf uns aufmerksam machen und Sie selbst verpassen keine Chance mehr. Also, das Ganze ist doppelt schön, doppelt Dankeschön. Manche Dinge gehören einfach zusammen. Samt und Seide, Champagner und Austern und die politische und die wirtschaftliche Elite, sollte man meinen. Die politische Führung hat von der wirtschaftlichen Elite jedenfalls normalerweise nichts zu befürchten. Man ist einander gewogen und genießt die Nähe. Doch damit ist es zumindest mal für Friedrich Merz jetzt vorbei. Mit ihm will keiner mehr kuscheln. Seine Regierung hat die Erwartungen der Wirtschaft enttäuscht. Und zwar immer wieder. Merz ist so gesehen ein Enttäuschungswiederholungstäter. Deutschland steigt unter seiner Führung weiter ab. Wir sind mittlerweile das einzige Industrieland weltweit, das das Vor-Corona-Niveau noch nicht wieder erreicht hat. Wie auch, die Zahl der Firmenpleiten steigt seit 3 Jahren. Und im Schnitt meldet alle 20 Minuten eine Firma in Deutschland Insolvenz an. Das ist unsere Art, einen Weltrekord aufzustellen. Die Wirtschaft verbündet sich also lieber mit dem Volk. Beide sind nämlich in Unzufriedenheit vereint. Man ist gemeinsam unglücklich und drückt das jetzt auch aus, wie hier der Investor Carsten Maschmeyer auf Instagram.
Die Deutschen arbeiten zu wenig. Ernsthaft, Friedrich Merz? Die Menschen in Deutschland stehen morgens früh auf, zahlen Steuern und Abgaben, halten diesen Laden am Laufen. Und dann kommt der Kanzler und erklärt seinen Bürgerinnen und Bürgern, sie seien zu faul.
Für ihn liegt das Problem nämlich ganz woanders.
Nicht die Deutschen arbeiten zu wenig, sondern arbeiten lohnt sich zu wenig. Die Menschen in Deutschland haben kein Arbeitsmoralproblem, sie haben leider ein Kanzlerproblem.
So wie Maschmeyer sehen es mittlerweile die allermeisten Unternehmer und Topmanager. Unter den Wirtschaftsführern und Wissenschaftlern, die in den vergangenen 14 Tagen die Pioneer Studios, ob auf dem Schiff oder hier in Berlin-Charlottenburg, besucht haben, findet sich, trotz aller Sympathie für die Wirtschaftsministerin, kein einziger, der Merz und seine SPD-Partner in Schutz nehmen möchte. Nicht mehr. BASF-Chef Markus Kamy zum Beispiel, der sagt frei heraus:
Sich hinter Kommissionen zu verstecken, ist keine Führung.
Der ehemalige Chef der Wirtschaftsweisen und heutige Leiter des Walter-Eucken-Instituts, Professor Lars Feld, der sagt in seinem Pioneer-Ökonomie-Briefing:
Die Maßnahmen, die da ergriffen werden, die taugen in der Krise, die wir jetzt haben, überhaupt nichts.
Also das ist eine typische populistische Quatschidee. Das hört sich gut an und vielleicht will man auch die Dekarbonisierung beschleunigen, indem man die Leute einfach denen kein Benzin mehr verkauft. Ja, dann kann man das so machen. Aber dann bringt man auch die Volkswirtschaft zum Erlahmen in Deutschland.
Joe Kaeser, Aufsichtsratschef heute bei Siemens Energy und Daimler Truck, führt heute Morgen im Pioneer Podcast aus, was ihn denn stört. Er sieht das Land in eine Sackgasse laufen.
Im Augenblick sind wir auf dem Weg in eine Art Sackgasse. Wenn die taktischen Maßnahmen sich erschöpfen, der Grenznutzen der taktischen Maßnahmen negativ wird, dann wird irgendwann mal eine Sackgasse kommen, dann geht es nicht mehr weiter. Und dann wird die Frage sein, hat man den Mut, mit einer Minderheitsregierung das Land durchzuschütteln?
Und auch der Chef des Industriedienstleisters Bilfinger SE, Thomas Schulz, mit dem ich gestern sprach, sagt, dass die Deindustrialisierung eben keine mediale Erfindung sei, sondern eine traurige deutsche Wirklichkeit.
Erstens glaube ich nicht, dass man Stagnation nennen kann. Es ist eine Deindustrialisierung und die Wirtschaft geht nach unten weg. Wenn Sie die staatlichen Investitionen, die ja auch richtig sind, aber sehr groß, rausziehen, ist die Wirtschaft am Schrumpfen.
Das ganze Gespräch mit dem Bilfinger-Chef gibt's am Mittwochmorgen. Die Anmerkungen von Joe Kaeser folgen jetzt gleich noch. In der eigenen Partei, Das sollte man noch sagen, gibt es für Friedrich Merz zwar noch pflichtgemäße Unterstützung, aber keine wirklich echte Loyalität mehr. Wer es sich leisten kann, wie der ehemalige CDU-Generalsekretär und heutige Unternehmer Peter Tauber, der spricht klar aus, was die Mitglieder denken. Die 1.000-Euro-Prämie, die Unternehmen zur Entlastung an ihre Angestellten zahlen sollen, so die Empfehlung der Regierung, die nennt er auf LinkedIn, Zitat, nicht mutig, sondern dreist. Wörtlich sagt er:
1.000 Euro Prämie, liebe Bundesregierung, seid ihr noch bei Trost? Unternehmen stehen mit dem Rücken zur Wand, Rücklagen weg, Margen weg, Spielraum weg. Und die Antwort aus Berlin? Noch eine Rechnung, 1.000 Euro. Bestellt von einer Regierung, die nicht zahlt. Bezahlt von Unternehmen, die es nicht können. Das ist nicht mutig, das ist dreist. Deutschland verliert keine Unternehmen wegen schlechter Konjunktur. Es verliert sie wegen schlecht gemachter Politik.
Fazit: Friedrich Merz hat das Vertrauen der Wirtschaft und der Bevölkerung schon nach einem Jahr im Kanzleramt verspielt. 80% halten den Kanzler für eine Fehlbesetzung, sagt Forsa. Damit unterbietet Merz noch die Unbeliebtheit von Trump in Amerika und hält einen traurigen Rekord. Noch steht dieser Friedrich Merz, aber wer genau hinschaut, der sieht es. Er steht, aber er ist stehend K.O. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Wir hören, wie gesagt, gleich Joe Kayser und seine Kritik am Zustand der Regierung. Außerdem, Anne Schwedt blickt für uns auf den vorbörslichen Handel aus der Nacht zum Beginn dieser neuen Börsenwoche. Und dann reden wir über die Modebranche, denn die gibt nicht mehr nur den Jungen eine Chance. Die Models werden älter, weil wir, die Kundschaft, es ja auch tun. Deutschlands Wirtschaftselite ist nicht gut zu sprechen auf die Politik im Allgemeinen und auf die Merz-Regierung im Speziellen. Joe Kayser ist eine Stimme aus der Wirtschaft, aber nicht irgendeine. Der Aufsichtsratschef von Siemens Energy und Daimler Truck besitzt eine hohe Reputation. Und die besitzt er auch deshalb, weil er sich einmischt, weil er das ist, was wir heute ein Corporate Citizen nennen, weil er außerdem abgeliefert hat als Unternehmer von 2013 bis 2021 als CEO der Siemens AG. Heute tut er das noch immer, das Abliefern, heute eben bei den ihm anvertrauten Firmen. Das ganze Gespräch hören Pioneers ab jetzt auf unserer Seite in kompletter Länge. Aber Auszüge, wichtige Auszüge, die gibt es jetzt.
Jetzt gab es ja gerade eine Regierungsklausur mit Beschlüssen, die Sie selber in einem Tweet auf LinkedIn als merkwürdig, fragwürdig bezeichnet haben. Was sagen Sie zu den 1.000 Euro, die jetzt jeder Unternehmer den Beschäftigten schenken soll, steuerlich und Abgaben vergünstigt? Was halten Sie davon?
Ich habe Sie, sagen wir nochmal, die Fakten ganz gerade zurück. Ich habe Sie als taktisch in Ihrer Natur bezeichnet und auch die Hoffnung ausgedrückt, dass noch mehr kommt.
Es kreiste der Berg und gebar ein Mäuslein, haben Sie geschrieben.
Habe ich gesagt, könnten die Zyniker sagen, aber ich würde mich jetzt ungern zu den Zynikern rechnen, weil da gewinnt man auch nichts damit. Aber gehen wir doch mal die Einzelnen.
Also befremdet haben Sie es genannt, Sie seien befremdet.
Das Thema, ich habe das Thema Befremdlichkeit adressiert, weil es ja einige Mitglieder der Mitgliederinnen der Bundesregierung gab, die sich auch befremdet über bestimmte Themen und mehr Personen geäußert haben. Und ich hielt das für überflüssig.
Aber was befremdet Sie?
Also was mich zum Beispiel befremdet, ist, dass man offensichtliche Themen, die eigentlich alle, die sich damit befassen, in der Sache erkennen können, nicht löst. Das ist da einmal das Thema der Rente. Das ist das Thema auch der, nicht der Rente an sich in der Struktur, sondern auch der Rentensteigerung. Es ist einfach unsinnig und unverantwortlich, die Rentenanpassungen auf der Basis einer Produktivität von Menschen, die die Zukunft eigentlich gestalten müssen, anzuheben, statt mit der Inflation. Es ist völlig klar, dass diese Menschen, die ihr Leben lang oder sehr lange gearbeitet haben, natürlich den Inflationsausgleich bekommen müssen. Und wenn halt das 5% ist, dann sind das 5. Aber wenn es 0 sind, dann sind es eben 0. Und Inflationsausgleich für Renten ist klar, aber alles darüber hinaus ist unverantwortlich, auch auf der Basis eben der demografischen Entwicklung, die wir haben.
Aber die SPD-Vorsitzende, Herr Kayser, sagt ja, wir haben da gar kein Problem. Das sei Bullshit, so zu reden, dass wir mit dem Sozialstaat ein Problem hätten.
Naja, ich hoffe, sie hat auch mittlerweile eingesehen, dass das vielleicht etwas übereilt war. Also im schlimmsten Falle müsste man dann ja annehmen, wer das als Bullshit bezeichnet, der ist eigentlich selber einer.
Einer?
Ja, Bullshit. Das muss man einfach so sagen. Man kann keine Verantwortung übernehmen für ein Ministerium, das, wo die Fakten klar sind. Ich verstehe, dass die Umsetzung überlegt sein muss, dass Menschen dran hängen, dass das einfach nicht so leicht ist, diese Dinge zu gestalten. Aber zu sagen, wer sagt, wir haben ein demografisches, ein Renten-, ein Sozialthema in Deutschland zu lösen, das als Bullshit zu bezeichnen, ist, das kann ich eigentlich nur aus einer extremen Frustrationslage heraus einigermaßen einordnen. Sonst sagt ein durchschnittlich intelligenter Mensch, der halbwegs mit den Fakten vertraut ist, so etwas nicht.
Sind Sie enttäuscht vom Bundeskanzler, der ja jemand ist, A, den Sie kennen, B, der was von Ökonomie zu verstehen scheint, ausweislich seines bisherigen Lebens?
Also natürlich kenne ich Friedrich Merz schon sehr, sehr lange und er hat eigentlich alles, was es braucht, um erfolgreich zu sein, Veränderungen, strukturelle Veränderungen, auch in beiden Teilen richtig herbeizuführen, das ist gar keine Frage. Er ist intellektuell unheimlich schnell und hat im Privatsektor gearbeitet. Er ist finanziell unabhängig und er hat keine, wie man im Neudeutschen sagt, keine Legacy, also nichts zu verteidigen, weder die Ampel noch vorher 16 Jahre Merkel, im Gegenteil, bin überhaupt im Gegenteil. Das heißt, er ist frei von Zwängen, wenn Sie es wollen, mit Ausnahme eines sehr, sehr großen Zwanges. Und das ist die Alternativlosigkeit der Koalition. Ich nenne alternativlos deshalb, weil es nicht mein Wort ist, sondern ein geflügeltes. Und diese, man könnte fast schon sagen, Geiselnahme, die er da spürt, die macht ihn in seinem Handeln natürlich, bremst ihn, gar keine Frage.
Ist das ein Zwang oder ist das eine Ausrede mittlerweile? Sie haben thematisiert, dass unser Staat deutlich, deutlich schneller wächst als die Wirtschaftsleistung. Überall werden Beamte eingestellt, klar. Neue Regulierung kommt, die Wirtschaftsleistung stagniert seit 6, 7 Jahren. Ist das alles der SPD zuzuschreiben, dass das so auseinanderklafft?
Ich versuche ja nur nach Gründen, warum er nicht das macht, was er eigentlich kann. Ja, das ist, ja, man kann ihm fragen, bin mir nicht sicher, ob er uns da auch in sein Herz und sein Gewissen schauen lässt. Das ist auch nicht notwendig. Ich versuche ihn nur zu verstehen, was ist die Motivation, etwas nicht zu tun, was man eigentlich könnte. So, und da fällt mir im Augenblick einfach nur ein, dass im Augenblick die einzige nach gesellschaftlichen Normen zumindest überwiegend nur eine einzige Koalition im Augenblick möglich ist, und das ist diese sogenannte rot-schwarze Koalition, große Koalition ist ja schon längst nicht mehr. Und da merkt man dann schon, dass eben doch sehr, sehr viel Bremswirkung, gerade in den Brennpunktthemen Arbeit und Wirtschaft, Renten und Soziales, aus eben dem Koalitionspartner kommt. Das ist ein Faktum. Wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, wer alles meint, was Bullshit ist und was nicht. Daraus können Sie ja schon erkennen, wie die Geisteshaltung dort auch etabliert ist. Die große Frage wird halt sein, was kommt am Ende der Sackgasse? Im Augenblick sind wir auf dem Weg in eine Art Sackgasse. Wenn die taktischen Maßnahmen sich erschöpfen, der Grenznutzen der taktischen Maßnahmen negativ wird, dann wird irgendwann mal eine Sackgasse kommen, dann geht es nicht mehr weiter. Und dann wird die Frage sein, hat man den Mut, mit einer Minderheitsregierung das Land durchzuschütteln? Wird es einen riesen Aufruhr geben, Brandmauer wird in Flammen aufgehen, und bestehen oder auch nicht. Da wird es viele Fragestellungen geben, aber ich denke, unser Land braucht eine Art Disruption. Das Gefühl, jetzt muss endlich was passieren, oder das Gefühl, es ist jetzt endlich etwas passiert. Oh Gott, und was passiert jetzt? Und diese Aufmerksamkeit brauchen wir, sonst werden wir für die nicht weiterkommen. Schauen Sie, wenn ich mich damals bei der Neuausrichtung von Siemens 2017, 18 mit der Aufteilung in 3 selbstständige Unternehmen, wenn ich das versucht hätte, basisdemokratisch zu lösen, dann wären wir immer noch eine, die irgendwie alles kann außer Gewinn und Wertschöpfung. Deshalb muss man einfach irgendwann sagen, ich nehme die Flagge in die Hand, ich gehe nach vorne und ziehe das durch und dann wird entweder der Erfolg mir recht geben oder ich werde halt dann verglühen. Und das geht nicht so einfach toll alles, das gibt ganz schwierige Momente. Ich hatte damals auch Zeiten, wo ich dachte, wenn das schief geht, dann kann ich hier ausziehen aus diesem Land und unter falschen Namen irgendwo weiterleben. Und dann sagt mir ein Freund von mir, sagt, well, you know, if you go through hell, don't stop. Sonst wirst du immer da bleiben. Und das ist im Augenblick fast vergleichbar mit dem, was heute auch die Bundesregierung hat.
Würden Sie diese Disruption, würden Sie das dem Friedrich Merz empfehlen, jetzt in der Hölle weiterzugehen sozusagen und tatsächlich sich zu befreien aus dem, was Sie geiselhaft genannt haben?
Es gibt nichts Schlimmeres als ungefragte Ratschläge natürlich. Aber ich denke, er weiß selber, dass irgendwann etwas passieren muss, mit dem das Land aufwacht. Das kann auch eine Empörung sein. Auch Empörungen machen Menschen sensibler, Dinge wieder aufzunehmen. Und deshalb denke ich, wird, wie gesagt, das nochmal, vielleicht schon zum dritten Mal, am Ende der Sackgasse muss etwas passieren, damit man den Wendepunkt findet, um dann die Dinge neu zu gestalten.
Die ganze Abrechnung des Joe Kaeser mit der deutschen Politik hören Sie auf thepioneer.de. Den Link finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts. Prädikat erfrischend klar. Apropos klar, Joe Kaeser wird auf unserem Mittelstandsfestival My Way mit dabei sein. Und dann sprechen wir über ihn. Also nicht über Merz, sondern über ihn, Joe Kaeser, und seine Strategie, die Siemens AG in drei Teile aufzuspalten. Wie kam er eigentlich darauf? Wie waren die Widerstände, die er überwunden hat? Wie stehen die drei Teile heute da? Und jetzt kommt's. Was kann jeder und jede Unternehmerin davon lernen? Ich freue mich auf das Wiedersehen mit Ihnen und mit Joe Kaeser am 23. und am 24. September auf der My Way in Berlin. Unsere Sicherheit wird nicht nur, aber auch am Hindukusch verteidigt. Berühmte Worte von Peter Struck, Verteidigungsminister damals, 2004. Das hat er gesagt zum Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan. Heute ist das kein Tabubruch mehr, damals war es das. Heute, im Jahr 2026, wird das Thema Verteidigung und Sicherheit anders behandelt. Mit dem Krieg in der Ukraine, mit dem Abrücken des Weißen Hauses von uns hier in Europa ist klar, Deutschland muss wieder wehrhafter werden. Am Boden, in der Luft, vor allem aber auch im Kopf. Meine Kollegin Chelsea Speaker hilft vor allem bei Letzterem. Sie spricht morgen mit Experten, wie das Ganze auszusehen hat. Das Motto: Sicherheit neu denken. Das Ganze auf der Spree, auf der Pioneer 2. Es kommen Menschen, die ihr Fach verstehen, unter anderem vom Berliner Drohnen-Startup Stark, so heißt die Firma. Ein Bundeswehroberst wird befragt und eine Frau vom bayerischen Drohnenhersteller Quantum Systems erklärt die Zukunft der Drohnentechnologie. Tja, ich hoffe, Sie sind dabei. Kommen Sie an Bord, fragen Sie, diskutieren Sie mit. 15.30 Uhr legen wir ab und es dauert dann bis in den Abend. Eine Halbtageskonferenz. Morgen auf der Pioneer 2 in Berlin. Alle Infos in den Shownotes. Es lohnt sich, würde ich sagen.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da ist die Stimmung weiterhin nervös angesichts dieser weltpolitischen Lage. Wie die vorbörsliche Entwicklung aus der Nacht aussieht, das, tja, das weiß Anne Schwedt, unsere Frau an der Wall Street, ein. Wunderschönen guten Morgen, Anne.
Hallo Gabor, ja, die Nervosität schlägt sich heute sehr klar in den Kursen nieder. Wir sehen einen klassischen Risk-Off-Start in die Woche. Die Futures sind am frühen deutschen Morgen deutlich im Minus. Der Dow Jones liegt rund 450 Punkte tiefer, also knapp 0,9%. Der S&P 500 Future verliert 0,8% und der Nasdaq 100 Index rund 0,6%. Auslöser ist hier die erneute Eskalation im Konflikt im Iran. Die US-Marine hat zum Beispiel einen iranischen Frachter im Golf von Oman beschossen, während Teheran eine weitere Gesprächsrunde in Pakistan abgesagt hat. Und die ohnehin fragile Waffenruhe läuft ja auch in dieser Woche aus. Parallel dazu ist auch der Ölpreis schon wieder nach oben geschossen. WTI legte in der Nacht um etwa 8% zu auf gut $90 je Barrel. Brent stieg um 6% auf 96 $99.50. Damit kehrt genau das Risiko zurück, das die Märkte zuletzt fast ausgeblendet hatten. Eine mögliche länger anhaltende Blockade der Straße von Hormuz mit neuen Inflations- und Wachstumssorgen. Nach 13 Gewinntagen in Folge an der Nasdaq und Rekordständen beim S&P 500 kommt diese Kombination jetzt wie eine Einladung, kann man sagen, zu Gewinnmitnahmen. Die Frage an der Wall Street ist heute Morgen deshalb weniger, ob es einen Rücksetzer gibt, sondern eher, wie groß der ausfallen wird, Gabor.
Du behältst das für uns weiterhin im Blick, aber sag uns schnell noch, was wird wichtig für die Anleger in dieser Woche?
Ja, neben der angespannten Lage im Nahen Osten haben die Anleger in den nächsten Tagen tatsächlich mehrere Sachen auf dem Zettel. An erster Stelle steht die Berichtssaison im Tech- und Industriebereich. Mitte der Woche legt Tesla seine Zahlen vor. Da geht es aber weniger um Autos, sondern um Updates zur KI-Plattform, Robotaxis und den künftigen Investitionsplan. Am Donnerstag folgt dann Intel, wo der Markt auch genau hinschaut, ob das klassische PC-Geschäft wirklich von KI-Rechenzentren getragen werden kann. Dazu kommen Schwergewichte wie IBM, Texas Instruments, Boeing und American Express, die einen Querschnitt durch Industrie, Halbleiter und Konsumkredite liefern. Dann kommen auch noch Konjunkturdaten in den Fokus. Am Dienstag die Einzelhandelsumsätze, die ja zeigen, wie robust der US-Konsument trotz höherer Preise und Kriegsängsten noch ist. Und am Freitag auch noch das Verbrauchervertrauen als Stimmungstest zur Lage. Und dann gibt es noch bei Google die Cloud Next und bei Adobe den Summit, wo es auch um neue KI-Anwendungen gehen wird, die Fantasie im Tech-Sektor weiter befeuern könnten. Außerdem im Senat die Anhörung von Fed-Chef-Kandidat Kevin Warsh. Das ist auch wichtig, weil jeder Satz zu Inflation und Zinsen direkt in die Markterwartungen für den weiteren Zinspfad übersetzt wird. Also es ist echt eine Menge los hier diese Woche an der Wall Street, Gabor.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass die Modebranche endlich eine Zielgruppe entdeckt, die aus ökonomischer Sicht doch längst überfällig war. Auf dem Catwalk in Paris, Mailand, New York waren über Jahrzehnte in aller Regel sehr junge, sehr dünne Menschen zu sehen. Es gab dann Versuche, das zu verändern. Eine Zeit lang schaffte es die Body-Positive-Bewegung, Models auf den Laufsteg zu schicken, die vom Körpergewicht etwas mehr an normale Menschen erinnerten. Das ist wieder vorbei, super dünn ist wieder super in. Die New York Times, die hat jetzt nachgezählt. Bei der New Yorker Fashion Week im Februar schickten nur 5% der großen Labels ein Model mit Normalmaß auf den Catwalk. Aber alle Marken hatten, und das ist eine bemerkenswerte Neuerung, alle Marken hatten Models bis zu einem Alter von bis zu 77 Jahren auf dem Laufsteg. Unternehmerisch ist das schlau, denn die Best Ager sind eben auch die Besserverdiener. Die Hälfte der Kaufkraft für Luxusmode in den USA steckt nun mal in der Altersklasse über 50. Und da auch in der High-Fashion-Industrie die Umsätze stagnieren, muss man doch endlich Nägel mit Köpfen machen. Mit silberhaarigen Köpfen. Madonna und Vogue. Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen Start in diesen neuen Tag. Morgen hören Sie hier an dieser Stelle unsere Pionierpolitik-Powerfrau Carina Mössbauer. Bleiben Sie mir, bleiben Sie ihr gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.